Das reicht schon, danke. Ich wollte keinen Bab-Gottesdienst draus machen, aber man beachte, also nicht, dass das jetzt mein Musikstil ist, aber ich fand das interessant, einmal von der anderen Seite drauf zu gucken und was ja deutlich wird, würde, also der Konjunktiv. Das heißt, da steckt schon die Antwort drin. Sie sind die Überzeugung, nö, das lohnt sich nicht wirklich. Und ich empfehle euch nichtsdestotrotz den Text einmal weiter zu verfolgen. Kommt jetzt hier bei mir nicht, aber Google macht's möglich. Man kann da nochmal hinterher dem nachspüren. Ich brauche gleich mal ein bisschen weiter. Du musst mich noch einmal anstoßen. Wunderbar. Da will ich jetzt mich gleich mit euch hin. Warum sich beten lohnt. Wir brauchen keinen speziellen Sonntag. Oder vielleicht doch, so ähnlich wie Vatertag. Nee, Himmelvatertag. Ich habe gerade in der Werbung ein T-Shirt gesehen und da habe ich auch gesagt, ja, das T-Shirt finde ich nicht schlecht, wenn ich da jetzt noch was unten drunter setzen dürfte. Also wirklich ein Himmelvatertag. Aber wenn das so einfach nur so pro forma ist, läuft es nicht. Manchmal brauchen wir solche Erinnerungen, zu sagen, da ist doch etwas. Wir dürfen entdecken, wir dürfen begreifen, dass Gott unendlich viel daran gelegen ist, dass wir mit ihm in Kontakt sind. Am einfachsten ist es mich mehr vergleichbar dafür, wie das in Familien unter Ehepaaren läuft. Wenn man sich nichts mehr zu sagen hat, dann ist nicht nur ein Lichtlein angegangen, da geht ganz viel rotes Licht an. Wenn wir Gott nichts mehr zu sagen haben oder Gott uns vielleicht nichts mehr zu sagen hat, dann wird es ernst, höchste Eisenbahn. Und es ist notwendig und, glaube ich, immer wieder neu herausfordernd, Gott in unser Leben einzubeziehen. Kommunikation mit Gott ohne Strom zum Nulltarif, ohne Vertragsbindung, Laufzeit und Gebühren. Kommunikation mit Gott unter der Garantie einer hundertprozentigen Erreichbarkeit. Reden mit Gott unter der Garantie, dass er immer Zeit und ein offenes Ohr hat. Nicht so frei nach dem Motto, jetzt nicht, passt gerade nicht, ruf wieder an. Gott hat Zeit, Gott hat Raum, Gott hat ein Ohr. Meine Empfehlung, das ist genau der ganze Psalm, den man lesen könnte. Ich bin jetzt angefangen sozusagen oder ausgegangen eben halt von dem Vers für die Woche. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht abgewiesen und mir seine Gnade nicht entzogen hat. Und ich konnte es nicht sein lassen. Ich lese natürlich dann auch den Zusammenhang. Ich lese jetzt für uns heute einmal ab Vers 16. Kommt und hört mir zu. Ihr alle, die ihr Ehrfurcht vor Gott habt, ich will erzählen, was er für mich getan hat. Zu ihm rief ich mit lauter Stimme. Mein Mund war voll seines Lobes. Hätte ich dabei böse Absichten im Herzen gehabt, dann hätte der Herr erst gar nicht auf mich gehört. Aber Gott hat mich wirklich erhört, mein Gebet hat er vernommen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht abgewiesen und mir seine Gnade nicht entzogen hat. Und ich möchte das Feld von hinten aufrollen, sozusagen von dem Wochenvers ausgehend. Und zwar ein erstes Stichwort ist Erleben. Was motiviert uns am meisten, wenn es um das Beten geht? Das Erleben, wenn ich mitbekommen habe, da ist was passiert, ich habe es erlebt, ich habe für eine Sache gebetet und ich merke, Mensch, da ist was gelaufen und vielleicht auch überraschenderweise, da betet jemand, was weiß ich, für eine Anstellung und da passiert etwas. Oder man hat lange Zeit für etwas gebetet, dass jemand ja in eine Beziehung mit Gott kommt und es passiert mit einem Mal nach jahrelangem Warten. Oder wo erleben wir heute Gottes Eingreifen? Manchmal habe ich den Eindruck, der ein oder andere nimmt es gar nicht mehr wahr oder rechnet überhaupt nicht mehr damit. Wie sieht das aus? Erleben wir noch etwas, was wir vielleicht irgendwo, ja, was da ist, aber eben halt nicht so augenfällig? Oder welche Rolle spielen vergangene Erfahrungen? Beim Volk Israel gehört das sozusagen zu ihrer DNA. Man erinnert sich immer wieder aufs Neue. Mensch, Gott hat uns doch aus Ägypten rausgeführt. Das ist so ein ganz dicker Nagel sozusagen in der Wand, der ist belastbar. Aber wo sind solche Dinge in eurem Leben, wo ihr sagt, Mensch, natürlich, da war Gott doch da. Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schnee von gestern, aus und vorbei, ich lebe heute und Wünsche bekommen Junge. Also, nach vorne hin ist ganz viel Luft. Aber wie sieht das aus? Vergessen wir das? Wie sieht es aus im Blick auf unser Vertrauen? Wir sind, glaube ich, ich sage das mal so pauschal, ihr dürft mich hinterher gerne hauen dafür, aber ich sage mal, wir sind oberflächlich geworden. Wir rechnen kaum noch mit Gottes Eingreifen und wenn ja, dann wird es oft als Zufall abgetan und dann fällt es wieder aus dem Rahmen. Und wenn ja, ja, was denn? Das wäre vielleicht sowieso passiert, oder? Auch ohne mich, ohne mein Gebet. Ist das wirklich Antwort Gottes? Und andererseits wissen wir zumindest theoretisch, dass Gott eingreifen kann, dass er die Macht hat. Und dann gibt es punktuell solche Momente, wo für Dinge gebetet wird, wo eine Not groß ist, wo es um Krankheit geht oder die Gebete für den Frieden. Und dann ebbt es irgendwann wieder ab. Ich sage das nicht vorwurfsvoll, ich stecke mittendrin, selber, natürlich. Wie sieht es aus? Und sich dann wieder aufzumachen, kindlich Gott die Bude einzurennen. Ich sage das so respektlos. Einfach zu sagen, ich möchte das. Kinder können das wunderbar. Die können so lange nerven, bis sie das Ding bekommen haben, was sie gerne wollen. Hey, wir sind Kinder Gottes. Dürfen wir nicht mal, ich sag mal, nerven? Ich glaube, Gott verbucht das nicht unter dieser Überschrift. Sondern deswegen sage ich, trauen wir uns das. Das, was wir auf dem Herzen haben, auszusprechen und zu sagen, ich überlasse das Gott, was er da draus macht. Das ist seins. Aber ich habe ein Anliegen. Und wenn Jesus uns in der Bergpredigt ermutigt, bittet, so wird euch gegeben, dann ist das schon ein wichtiger Zusammenhang. Ich drehe ja sowas immer gerne um. Wer nicht bittet, der bekommt auch nichts. Und genau das. Beten ist ein Freibrief Gottes für uns, unser Herz leicht zu machen. Wir brauchen, oder wenn wir ihn nicht bitten, dann brauchen wir uns eben halt ja, keine Gedanken über das Wie zu machen, im Kleinen wie im Großen. Nichtsdestotrotz stellt sich diese Frage immer wieder ganz schnell. Was ist denn, wenn nichts passiert? Habe ich ihn nicht verstanden? Habe ich es nicht wahrgenommen? Wollte er das nicht? Wie sieht es aus mit den ganzen Versprechen Gottes? Wo ist hier der Fehler? Finde den Fehler. Mach was dran. Ich weiß, ich gehe davon aus, dass die meisten von euch den Film Bruce Allmächtig kennen. Wo da jemand so mal so sein möchte wie Gott und die Erlaubnis bekommt oder sozusagen die Möglichkeit bekommt, auf alle Gebete antworten zu dürfen. Und am Anfang versucht er das noch und dann denkt er, hat Wunder was geschafft und dann mit einem Mal schwupp sind schon wieder so viele Gebete da und da komme ich nicht hinterher ran, was mache ich? Ich mache einfach mal über ein Jahr draus. Also Erfüllung, Gebetserfüllung überall. Tolle Sache, totales Chaos. Ja, für mich lässt sich das immer ganz einfach darstellen. Da spielen zwei Fußballmannschaften gegeneinander und jeder will gewinnen und Gott sagt ja. Was würde dabei rauskommen? Unentschieden? Nee, ist ja kein Gewinn. Also das kann nicht funktionieren. Und genau das ist für mich so die Frage, ich kann doch gar nicht so weit gucken. Wenn Gott all das erfüllen würde, worum ich ihn bitte, da würde dasselbe Chaos bei rauskommen. Weil ich nicht so weit gucken kann. Also brauchen wir etwas Entscheidendes. Wir brauchen ein neues Vertrauen zu Gott. Zu sagen, dass das wirklich ankommt, dass er mit seiner ganzen Liebe hört und dass er auch in seiner großen Weisheit darauf reagieren will und wird. Und ob das nur so ist, wie ich es mir vorstelle, das gehört zu meinem Vertrauen dazu, dass ich sage, Gott, das gebe ich in deine Hand. Dein Wille soll geschehen, nicht meine Kurzsichtigkeit bedient werden. Anders, später, und ich vergleiche das auch immer mit Eltern, Kindern. Auch Eltern geben den Kindern nicht alles, worum sie bitten, weil manches einfach falsch ist. Und dann sage ich, ich habe es aber gebeten, Gott, du musst aber. Ich bin froh, dass Gott nicht muss. Absolut nicht. Und da wäre schon manches an Chaos bei mir passiert. Wirklich eine Hilfe, ich sage es nochmal, für dieses Vertrauen ist die Erinnerung an vergangene Gebetserhörungen und Gebetserfahrungen Und wir machen das zu Hause auch, dass wir gesagt, wir nehmen ein Gebetsbuch, da schreiben wir unsere Anliegen rein. Und wenn man das verfolgen kann, zu sagen, mit Datum am besten, da habe ich es erlebt. Und dann guckt das durch. Und dann ermutigt es einen, nicht nur bei spektakulären Sachen. Solche habe ich auch erlebt, unter Beten und Fasten, wo dann ein Kind überlebt hat. Aber es muss nicht. Gebet ist, bleibt Gnade Gottes. Und wozu führt das? Das hat der Psalmbeter hier ganz breit ausgeführt in den ersten Versen. Zum Lob Gottes. Unser Leben ist heute auf Zweck und Ziel bestimmt. Hören und spüren wir die Einladung zum Lob Gottes hier raus. Gott gerät in den Fokus. Hat das Lob seinen Platz? Das Lob Gottes, seines Namens, schafft Erinnerungsvermögen und Gottes rettendes Eingreifen in unser Leben wird wieder sichtbar. Lob, Freiheit, Begeisterung, wo wir mitgehen bei Liedern oder auch mit unseren Worten. Lob Gott für das, was er getan hat. Ein zweites Stichwort ist begreifen. Und deswegen habe ich nämlich die anderen Verse dazu genommen. Was sollen wir begreifen? Der Psalmbeter ist sich bewusst, dass Gott nicht gehört hätte, wenn er da mit schlechten oder bösen Absichten gehört hätte. Wenn er aus egoistischen Motiven beten würde, seine eigenen Interessen verfolgt hätte. Und ich kann euch sagen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich bin mal so ein bisschen auf die Suche gegangen nach solchen Hinweisen darauf, worauf es beim Beten mit Gott ankommt, beziehungsweise wo die Tür zugeht, im Bild gesprochen. Wenn einer sein Ohr verschließt und nicht auf Gottes Weisungen hört, dann verabscheut Gott auch seine Gebete. Oder, das war in Sprüchen 28, in Jesaja 59, ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen, oder noch dazu taub, sodass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Oder Johannes 9, wir wissen doch alle, dass Gott nicht auf Sünder hört. Er hört nur auf Menschen, die gottesfürchtig leben und tun, was er will. So, war das jetzt genug an Dämpfer? Passt ihr jetzt alle durch die Tür durch? Aber ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen diesen Blick darauf, weil hier wird einmal deutlich, dass es Ungehorsam und Schuld wirksame Blockaden für unsere Gebete sind. Du kannst beten, was du willst, mach an der anderen Stelle weiter und Gott sagt, nee, da höre ich doch gar nicht hin. Da gehen wir gerne drüber weg, aber das steht da. Ich habe in der vergangenen Woche einen Satz gelesen, der hat mich beschäftigt. Ein Gebot Gottes ist keine Option, sondern ein Gebot. Ganz einfach. Ein Gebot Gottes ist keine Option, sondern ein Gebot. Aber ich habe den Eindruck, wir behalten uns vor, ja, das steht da zwar, aber Moment, wir müssen erst mal gucken, gilt das heute noch? Gilt das für mich? Und da kommen ganze Menge Dinge raus, wo ich sage, ja, tue ich das denn wirklich? Jeden Sonntag eine neue Predigt, jeden Tag ein neues Wort Gottes. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, nur eine Woche hindurch, habe ich das, was ich gehört habe, getan? Oder habe ich es nicht? Oder punktuell, wie sieht's aus? Gott will ernst genommen werden. Und das ist auch noch so ein Stichwort, Unverbindlichkeit. Zu sagen, ja, naja, ne? Ob ich seinem Willen Folge leiste oder nicht. Ich glaube, unser Problem ist selten das, dass wir etwas nicht wissen, was Gott will. Sondern unser Problem ist oft eher das Nicht-Tun dessen, was wir eigentlich und was ich sage es bewusst auch so, was ich eigentlich weiß. In gleicher Weise blockieren wir unsere Gebete selbst, indem wir unser Verhalten eben nicht an seinen Maßstäben ausrichten, sondern Schuld nicht bereinigen, sondern beschönigen, bagatellisieren, mit uns herumschleppen. Das tun doch alle. Also, ich habe den Schutz der Masse. Die stehen vor mir oder ich stehe mittendrin. Erstmal die anderen und wenn die das alle machen oder erstmal der Pastor, dann kommt der Nächste und dann Leute, dann kommt Jesus vorher wieder, bevor da irgendwas passiert. Das funktioniert nicht. Also, wir müssen lernen, zu unserer Schuld zu stehen, sie nicht wegdelegieren. Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, die Schlange, es steckt dieser Wurm sozusagen in uns von Anfang an drin. Wir können wunderbar mit dem Finger auf andere zeigen. Die Lösung? Ich habe so ein paar Stichworte aufgeschrieben, weil das den Rahmen sprengt, einfach. Aber ehrlich, Gott zu suchen, vor ihm ehrlich zu sein, der kennt dich sowieso, mich allemal. Klärung herbeizuführen, Reue zu zeigen, es tut mir wirklich von Herzen leid, nicht zähwa, wisch und weg. Um Vergebung zu bitten, nicht sich entschuldigen, das funktioniert nicht. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, das ist Münchhausen-Prinzip. Ich ziehe mich raus am eigenen Schopf. Geht nicht. Befreiung zu erleben. Wie toll ist das eigentlich, wenn ich merke, da wird Schuld vergeben. Die steht nicht mehr zwischen mir und Gott oder zwischen mir und dir. Super. Eine Versöhnung zu erleben und zu merken, wir können wieder gemeinsam den Weg gehen. Nicht du da und ich da. Die Richtung stimmt, aber wir machen das auf unterschiedlichen Straßenseiten. Versöhnung könnte mehr sein. Und das Ganze mündet ein in dieses Lob Gottes. Deswegen dieser Psalm 66. Da kommt etwas zusammen, da trifft etwas aufeinander. Und ihr werdet merken, das geht noch mehr. Und zwar in diesem dritten Stichwort, ganz an den Anfang jetzt hier von dem Vers 16, teilen. Eine der wichtigsten Ermutigungen für mein Beten ist gemeinsames Beten. Mit anderen zusammen, miteinander beten. So wie der Psalmbeter sein Erleben anderen mitteilen will. Nicht zu sagen, Gott und ich, wir schaffen das schon. Und das mache, regel ich mit Gott und ich bin dankbar für das, was ich mit Gott erlebe. Sondern er sagt, nein, hört mir zu. Leute, nehmt es wahr. Und ich gebe Gott dafür die Ehre. Nicht ich bin der tolle Hecht, sondern Gott hat's gemacht. Und das zu hören. Und dann brauche ich auch von anderen die Berichte von ihnen. Wir brauchen das voneinander. Und ich sage schon an der Stelle, auch wenn ich mir später notiert habe, das geht uns ab. Das geht uns ab im Gottesdienst. Das geht uns ab da, wo wir miteinander reden. Wir können über vieles reden, aber warum nicht darüber zu sagen, ich habe das mit Gott erlebt. Trauen wir uns das noch? Und der andere wird dann sagen, ja, das war Zufall. Das hast du erlebt, gilt nicht für mich. Nein, wir können etwas bilden. Und zwar eine Lobgemeinschaft. Nicht mein Wort, meine Wortschöpfung. Ich kreiere zwar auch gerne mal was, aber ich glaube, da steckt Power dahinter, Kraft dahinter. Wir sind oft eine Gemeinschaft von Individualisten, in der jeder seinen Glauben für sich lebt. Aber wenn wir das tun, zerfällt Gemeinschaft. Da passiert nicht mehr dieses Hand in Hand. Dieses gegenseitige Stärken, Stützen. Ich rede gar nicht von Ermahnen. Aber dieses Ermutigen, eine Gemeinschaft, die die Gelegenheit nutzt, um einander die großen und kleinen Dinge zu erzählen, die Gott für sie getan hat, wird stärker. Das war für mich selber in der Vorbereitung auch so ein Moment. Bis gestern hätte ich das nicht so sagen können. Heute schon. Zu sagen, das ist, glaube ich, ein Stück Vision für Gemeinschaft. Zu sagen, wo Austausch ist, wo Tragen ist, wo Mitteilen ist, wird Gemeinschaft stärker, finden wir natürlich in Gottes Wort, weil es nicht mehr um den Einzelnen geht, sondern alle erheben sozusagen den Zeigefinger und sagen Gott die Ehre. Er hat's gemacht und das kann und werden wir miteinander erleben. Die Ehre Gottes. Wir brauchen einander, um miteinander über Gottes Handeln zu staunen, um gemeinsam Gott in den Fokus zu nehmen, um im Gebet vor ihm eins zu werden. Es gibt so viele Communities. Komoot, ich weiß, Manfred, du zeichnest deine Fahrradtouren auf und andere Leute können das mitnehmen, mitgehen, nachfahren. Warum können wir nicht mitgehen und nachfahren, wo jemand gute Erfahrungen mit Gott gemacht hat? Gemeinsam Gott in den Fokus nehmen. Und ich habe in dem Psalm eigentlich so unbeabsichtigt auch eine Beobachtung gemacht. Der Psalmbeter wendet sich nicht an alle Menschen und sagt nicht ihr alle, sondern er sagt ganz bewusst an alle, die Ehrfurcht vor Gott haben. Das heißt, es lassen sich nur diejenigen anreden und einladen, die sich wirklich auf Gott einlassen wollen. Für die ist das. Die anderen zucken mit den Schultern und sagen, so what? Was soll das? Aber hier sagt er, ja. Und das ist dann die Frage, willst du das? Bist du dabei? Ein letztes dazu. Dass Gott hört, dass er rettet, das ist auch für unsere Nachbarn wichtig. Das ist nämlich etwas, was wir ausstrahlen. Wenn wir darüber reden, Café Foyer, könnt ihr jetzt sagen, die erste Frage ist, sitze ich nur mit meinesgleichen zusammen oder suche ich mir auch jemand Unbekanntes? Einfach nur so als kleiner Nebensatz. Aber zu sagen, wo dringt es nach außen, was du mit Gott erlebt hast? Es hat Außenwirkungen, wirklich. Stimmen andere Leute vielleicht in das Lob mit ein oder werden einfach nur neugierig, was ist das für ein Gott? Da beten Leute und da passiert was. Das will ich auch ausprobieren. Und manches Mal haben wir das schon gesagt, probier die Sache mit Gott aus. Tu so, als ob es ihn gibt und du wirst erleben, er sagt, ich bin schon längst da, wie Hase und Igel, sagt Gott, ich bin Aldor. So kann es passieren. An uns, an unserem gemeinsamen Gebet wird deutlich, ob unser Glaube und damit Gott alltagstauglich ist. Ob es sich lohnt, Kontakt mit ihm aufzunehmen, mit ihm zu reden, ihn in unser Leben einzubeziehen. Das merkt ihr, ihr habt gar keine praktischen Tipps von mir heute bekommen. Nö. Lest einen Psalm, dann wisst ihr Bescheid. Mein Fazit: Lasst uns mehr gemeinsam beten. Und das heißt, da, wo sich Gelegenheiten ergeben, wo wir uns treffen, weniger um Anliegen auszutauschen. Die kennt Gott eh, aber mehr, um Gott zu loben und ihn durch das, was wir beten, in den Mittelpunkt zu stellen. Und das bis hin ins Augenscheinliche zu sagen, hier, ich habe leere Hände, wir haben davon, lass deine Sorgen los, erstmal müssen wir loslassen, bevor da was rein kann, aber dann zu sagen, ich stehe mit leeren Händen vor dir, wir stehen mit leeren Händen vor dir. Und jetzt füll du sie. Und da sind wir an einem Punkt, wo ich euch einladen möchte. Sabine hat schon gesagt, wir wollen miteinander beten. Diese Zeit zu nutzen. Wir haben in der Woche etwas Besonderes gemacht, etwas Besonderes erlebt. Wir sind 3 Stunden, damit möchte ich sozusagen gleich die Tür öffnen, wir sind 3 Stunden durch unser Gemeindehaus gegangen mit lieben Besuch. Namen musst du mir mit aushelfen, Christine. Das ist, bitte? Ehepaar Pfaff war mit bei uns unterwegs und wir sind wirklich durch die Räume durchgegangen und haben die Räume freigebetet, wir haben für diese Räume gebetet. Das waren nicht nur wir Ältesten, wir hatten noch mehr Unterstützung, das war gut. Aber ganz bewusst durch diese Räume beten, nicht nur zu gehen, zu beten. Ihr könnt euch vorstellen, wir waren hinterher platt, Gebet ist Arbeit. Das ist mir dann nochmal so deutlich geworden. Lasst uns miteinander arbeiten und Gott die Ehre geben, dass er in diesem Haus wohnt, dass er alles Störende fernhält und dass er in diesem Haus, da wo er wohnt, seine Heiligkeit ausbreitet und dass wir das miteinander teilen und wagen, uns rauswagen aus Schneckenhäusern, uns rauswagen aus Positionen. Jetzt rede ich nicht noch mehr. Weil sonst sagst du, ich fange gar nicht an zu beten. Doch, trau dich. Ein Satz. Gott hört zu. Was die da neben dir, die sagen im besten Falle ein Amen. Und im schlechtesten Falle halten sie vielleicht den Mund. Aber es wird hier nicht zensiert. Gott hört. Und das ist das Entscheidende fürs Gebet. Gott sagt, ich will dich hören. Ich nehme dich wahr. Ich lade euch ein. Betet. Nutzt die Zeit.